Das Handy zücken, die Kamera-App öffnen und ein Foto schießen, das ist für uns heute eine so alltägliche Geste geworden. Aber wie bei allem muss ja einer damit angefangen haben. In dem Fall war das sehr wahrscheinlich der französische Erfinder Joseph Nicéphore Niépce. Vor 200 Jahren, im Jahr 1826, nimmt er den Blick aus seinem Arbeitszimmer auf und nennt diese Technik die Heliographie. Wir nennen es rückblickend die erste bis heute erhaltene Fotografie der Welt. Nun könnte man über das weite Feld der Fotografie stundenlang reden und man hätte noch nicht alles gesagt. Darum wollen wir uns mit dem Journalisten und Fotografen Andreas Langen auf dieses eine Foto konzentrieren und auf die Frage nach dem Wahrheitsgehalt dieses Mediums bis heute. Denn Fotografien an sich sind ja kaum mehr ein tragender Beweis. Längst manipulieren sie unsere Wahrnehmung der Welt. Hallo Andreas.
Hallo.
Können wir uns eigentlich sicher sein, dass dieses erste bis heute erhaltene Foto, das du ja auch mit eigenen Augen gesehen hast, heute vor 200 Jahren gemacht wurde, also am 23. Juli 1826?
Nein, können wir leider nicht. Und da fängt eben der Schlamassel schon an mit dieser angeblichen Genauigkeit und tatsächlich dann vielleicht doch Ungenauigkeit des Mediums. Wir können uns nicht sicher sein, weil es nicht exakt datiert ist. Also im Moment schwanken die Wissenschaftler zwischen 1826 und 27. Anhand der Schattenverhältnisse und Lichtverhältnisse kann man rekonstruieren, dass es im Sommer gewesen sein muss. Aber in welchem Jahr, das weiß man eben nicht so ganz genau.
Heute wird die Wirklichkeit über das Medium Foto umgeschrieben. Stichwort Deepfakes. Mit den Mitteln der künstlichen Intelligenz kann man Mädchen und Frauen entkleiden und erniedrigen. Oder man verändert Bilder aus Kriegsgebieten, um die öffentliche Meinung zu steuern. Aber eine Manipulation kann ja auch einen künstlerischen Wert haben und muss uns nicht immer hinters Licht führen wollen. Gab's vor allem das in den Anfängen der Fotografie?
Vor allem weiß ich nicht, aber es gab es tatsächlich schon immer, weil dieser Begriff Manipulation klingt natürlich jetzt erstmal nach böse und schlecht, aber tatsächlich gibt es, ich würde sagen, mal mindestens zwei verschiedene Arten von Manipulation. Das heißt ja, wenn man es übersetzt, mit der Hand irgendwie eingreifen. Es gibt so eine harmlos nette oder auch positiv kreative Eingriffsmöglichkeit und dann eben dann die schlechte, die uns hinters Licht führen will. Und die positive wäre zum Beispiel, dass man einem Himmel, der ein bisschen langweilig und leer erscheint auf einer Landschaftsaufnahme, einfach ein paar Wolken hinzufügt. Das ist ganz harmlos, macht das Bild schöner, haben im Übrigen ja die Maler der Romantik mit ihren Landschaften ganz genauso gemacht. Die haben auch alles zusammengesetzt aus ihren Skizzenbüchern. Das tun die Fotografen, die frühen Fotografen teilweise ganz genauso. Und die andere Chose ist halt, was damit passiert, wenn es in politischen Kontexten eine Rolle spielt.
Genau, wann hat die politische Manipulation im Foto angefangen?
Wann sie genau angefangen hat, kann ich nicht sagen, aber es war sehr, sehr früh. Also die frühesten Beispiele, die ich kenne, sind aus den italienischen Unabhängigkeitskriegen und der italienischen Staatseinigung in den 1860er, 70er Jahren. Zum Beispiel eine Eroberung von Rom wird in der Regel illustriert mit einem Foto der Stürmung eines bestimmten Stadttores, der Porte Pia. Und dieses Bild ist ein, zwei Tage nach der realen Erstürmung aufgenommen. Das ist im Grunde genommen eine Art Bauerntheater für die Kamera. Die haben sich da schick in die Gegend gestellt, damit es halt auf dem Bild gut aussah. Aber die Fotoverfahren waren so langsam, dass man das in einem realen Gefecht nie hätte machen können. Oder was ein bisschen lustig ist, aber auch nur für uns heute, damals war das bitter ernst. Der vertriebene König war im Exil, lässt ein Bild von sich machen, er steht buchstäblich mit dem Rücken zur Wand. Verbreitet wird dann aber dasselbe Bild mit einer im Hintergrund herrschaftlichen Kulisse einer Stadt, auf die man von oben herunterschaut, also aus der Feldherrenhügelperspektive, so wie es sich für ein Herrscherporträt gehört. Die Gegenseite war aber auch nicht faul. Das Gesicht der Königin wurde auf den Körper einer nackten Frau montiert und diese nackte Frau dann wiederum in den Kreis römischer Kurienkardinäle, womit dann fotografisch bewiesen war, wie verrucht und verdorben dieses Ancien Regime tatsächlich gewesen sein muss.
Fast schon der Vorläufer eines Deepfakes, wenn du
genau.
Das so beschreibst. Die technischen Voraussetzungen, zum Beispiel die kürzere Belichtung oder eben auch KI, haben die Entwicklung sicher beschleunigt. Kann man denn ein Foto heute noch für bare Münze nehmen? Also darf man noch Wahrheit oder die Abbildung der Wirklichkeit von einem Foto erwarten?
Ja, das darf man zwar, aber weil du die kurze Belichtungszeit erwähnst, da gibt es eine ganz interessante Entwicklung. Als die wirklich kurz und wirklich schnell wurde, die Kameras keine Stative mehr brauchten, so in den 1920er Jahren, da gibt es einen berühmten deutschen Bildjournalisten, der hieß Erich Salomon. Und von dem ist ein Bild erhalten, das er auf den Fluren einer politischen Konferenz gemacht hat. Und lauter Würdenträger in Frack schauen in die Kamera. Einer zeigt auf ihn, alle lächeln. Und dieser eine Mann, der auf ihn zeigt, lächelt auch. Und der Bildtitel ist: Da ist er wieder, der König der Indiskreten. Und dass die Herrschaften in diesem Moment lächeln, heißt, sie haben noch nicht begriffen, dass buchstäblich in diesem Sekundenbruchteil ein Privileg vorbei ist, das seit Beginn der Menschheit existiert hatte. Nämlich die Herrschenden bestimmen über die Art und Weise, wie von ihnen Bilder gemacht und in Umlauf gebracht werden. Das gilt für jede Skulptur, natürlich für jede Malerei, auch für die frühen Fotografien, weil man ja stillhalten musste, alles kontrolliert war. Sobald die Kamera bewegt werden kann, frei in Zeit und Raum mit jemandem durch die Flure schleichen, ist dieses Privileg futsch. Und wie dramatisch das war, das haben die Abgebildeten offenbar nicht direkt gesehen. Deswegen ihre gute Laune. Aber insofern, so eine kurze Belichtungszeit oder technischer Fortschritt kann eben sogar zur Aufklärung beitragen, weil in diesem Moment so etwas wie der unabhängige Bildreporter die Szene betritt, der sich eben nicht mehr vom Protokoll hin und her schieben lässt.
Nun trauen ja sogar Ermittlungsbehörden Bildern oder Fotografien nicht mehr allzu viel. Es gibt dieses eher neuere Berufsbild des IT-Forensikers, die also Metadaten und Spuren der Dateien durchsuchen. Das heißt, die sind ja schon zu Recht skeptisch, wenn sie Fotos vorliegen haben, oder?
Ja, die müssen natürlich genau hingucken. Es gibt einige wenige technische Verfahren, mit denen man sicherstellen kann, dass eine Abbildung, die fotorealistisch aussieht, auch ein Foto ist. Denn wir müssen schon mit den Begriffen aufpassen. Alles, was KI macht, ist keine Fotografie. KI-Abbildungen und wenn man jedes Barthaar des abgebildeten, sagen wir mal Gaza-Protestierenden sieht, wie das in Umlauf geraten ist oder die Kalaschnikows in den Händen von glorreichen Kämpfern, die dann da über den Ruinen posieren. Das kann alles sehr, sehr echt aussehen, aber nichts davon hat jemals in Raum und Zeit stattgefunden, sondern das sind nur Spuren einer Operation in einem Rechner. Während eine Fotografie bedeutet, dass irgendetwas auf dieser Welt mal stattgefunden hat, vor einer Linse und dann eine Belichtung stattgefunden hat und dieser Moment eine Spur hinterlässt, die sichtbar ist. Und diese Spuren sind schon auch ernst zu nehmen, aber man muss dann eben mit technischen Verfahren nachweisen, das hier ist fotografisch erzeugt und nicht eben KI generiert.
Wie medienkritisch, wie erfahren sind wir als Menschen in dieser Hinsicht? Also sind wir doch sicherlich aufgeklärter als die Menschen vor 200 Jahren, aber sind wir aufgeklärt genug?
Das ist eine Frage für den Kulturskeptiker oder den Kulturoptimisten. Ich würde sagen, da ist immer Luft nach oben, weil natürlich die scheinbare Genauigkeit gerade von KI-Abbildungen dazu verführt, sie für Spiegel der Realität zu halten, was sie definitiv nicht sind. Man kann sich aber durchaus auf Fotografien verlassen, wenn man die Quelle kennt. Zum Beispiel hat Gilles Pérès, ein berühmter Magnum-Fotograf, die Massaker von Srebrenica oder deren Folgen, die Exhumierung der Leichen, fotografiert. Diese Bilder sind später in internationale Gerichtsverfahren eingegangen als Beweismittel. Und noch heute ist es so, wenn ich mich hier umschaue, wo wir sind, im Haus der Geschichte gibt es eine Ausstellung über Deepfakes und Fotografien und Retuschen. Da weiß man, welche Institution sowas in die Welt setzt, mit welcher Absicht sie das tut, dass das Aufklärung ist und nicht Manipulation. Da kann ich hingehen und was lernen. Oder ich schaue zu den Kollegen der Agentur Zeitenspiegel hier in der Nähe von Stuttgart, die den Hänsel-Miet-Preis ausloben für Fotografie und Textreportagen. Da kann ich sicher sein, das sind Leute mit einem korrekten, demokratischen, aufklärerischen Impetus. Die tun das aus guten Gründen und denen kann man vertrauen.
Wenn wir kurz zurückkommen zum Anfang, du hast dieses erste Foto von Niepce in Mannheim gesehen, was ein absoluter Glücksfall war.
Das stimmt, das war im Winter 2012-13 und das war nur deswegen in Mannheim, weil der frühere Besitzer Helmut Gernsheim, ein Fotohistoriker, in den 60ern seine Sammlung verkaufte, in der dieses erste erhaltene Foto der Welt enthalten war. Niemand in Europa wollte das. Ein kleiner Teil ist irgendwie mehr oder weniger zufällig, glaube ich, in Mannheim bei den REM-Museen, bei den Reis-Engelhorn-Museen geblieben. Der größte Teil mit diesem Bild ging nach Texas, an die University of Texas. Und nur wegen der Beziehung zu Mannheim, weil da der kleinere Teil der Gernsheim-Sammlung aufbewahrt wird, wurde dieses Ding dahin geschafft mit einem immensen technischen Aufwand, was wahrscheinlich nie wieder passieren wird, weil das unter strengen Klimabedingungen aufbewahrt wird. Der Witz dabei ist, dieses Bild ist quasi blank. Es ist eine leere Kupferplatte, auf der man fast nichts sieht. Das heißt, wenn man sich dem nähert, dann ist das so ein Gefühl, wie wenn man ins Allerheiligste des Tempels vordringt. Man zieht den Vorhang beiseite und da ist nichts.
Weil es so verblichen ist mit der Zeit?
Weil es so verblichen ist und weil die Spur tatsächlich nur sehr, sehr schwach war. Also wahrscheinlich war sie auch damals schon nur sehr schwach. Wenn man Daguerreotypien heute anguckt, die es ja vielfach auf Flohmärkten gibt, dann hat man so einen ähnlichen Effekt, aber die sind schon deutlich kontrastreicher. Das sind solche Bilder auf Metall, die man am besten so im Gegenlicht erkennt, wenn man das so ein bisschen kippt und dann darüber schaut. Im bestimmten Winkel kann man es ablesen quasi, aber wenn man da so mal schnell drauf guckt, da ist da nicht besonders viel zu sehen.
Der Fotograf und Journalist Andreas Lang hier in SWR Kultur am Morgen über 200 Jahre Fotografie. Den Anfang machte der Franzose Joseph Niépce mit dem ersten dauerhaft erhaltenen Foto. Danke dir sehr, Andreas.
Ich danke.